Und es geht um Namen, es geht besonders um einen Namen in der Predigt. Schlagt mal mit mir auf 2. Mose 20. Da klingelt es hoffentlich bei einigen schon, 2. Mose 20. Was finden wir da? Die 10 Gebote, genau. 2. Mose 20, Vers 7. Da heißt es, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Es gibt auch noch, also das war jetzt die Elberfelder Übersetzung, in der Luther-Übersetzung oder auch in der Schlachter- oder in der Einheitsübersetzung steht, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das ist auch eine gängige Übersetzung, das kennen wir eigentlich. Ja, jetzt ist die Frage, erstens, was ist eigentlich der Name des Herrn? Und zweitens, was hat das mit diesem Gebot auf sich? Es ist immerhin eines von den 10 großen, bedeutenden Worten, von den 10 Geboten. Und ja, ich kann euch nur sagen, seit ich ein Kind war, habe ich immer dieses Bewusstsein gehabt, ich darf nicht einfach Gott sagen. So, mal schnell. Ihr wisst ja, es gibt so gewisse Redewendungen, die ganz gebräuchlich sind, wo Menschen das sagen. Und ich habe immer das Bewusstsein gehabt, man sollte es eigentlich nicht machen. Es gibt ja so einen Gruß, ja, der so funktioniert. Oder es gibt auch, wenn sich jemand bestürzt ist, dann benutzt man sehr, sehr leicht und sehr schnell in verschiedenen Varianten das Wort Gott. Und ich habe immer gedacht, das soll man eigentlich nicht machen, weil das ist gegen das 3. Gebot. Ja, weil das ist ja ein Missbrauch des Namens Gottes, den einfach so auszusprechen. Aber dann habe ich mir wieder Gedanken gemacht über dieses Gebot und habe festgestellt, damit ist es aber noch nicht zu Ende. Dieses Gebot bedeutet noch mehr. Das ist genauso wie mit dem Sabbatgebot. Ja? Das Sabbatgebot sagt, du sollst den Tag heiligen und nicht arbeiten an diesem Tag. Aber wenn wir das Sabbatgebot genau betrachten, dann wissen wir, da steckt noch viel mehr drin als das. Oder wenn es heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir oder sollst nichts anbeten, was kein Schnitzbild anbeten, dann wissen wir sollen natürlich keine Götzenbilder anbeten, aber wir wissen, dass hinter diesem Gebot noch viel mehr steckt und auch hinter diesem Gebot steckt noch einiges mehr und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen oder mich mit euch unterhalten. Wie lautet denn nun eigentlich der Name Gottes? Es gibt in der Bibel einige Begriffe für Gott, El, Elohim, El Shaddai, Elion, Adonai. Und je nachdem, an welcher Stelle in der Bibel man liest, ist vielleicht jedes dieser Worte mit Herr oder Gott übersetzt, aber im Urtext stehen da so verschiedene Worte. Aber es gibt einen Namen Gottes, der kommt am häufigsten in der Bibel vor und der wurde auch in besonderer Weise von den Juden damals heilig gehalten. Und das ist der Name, ja, genau, ja, also es stehen 4 Buchstaben dort, JHWH, und die Juden haben diesen Namen so heilig gehalten, dass sie ihn nie ausgesprochen haben, und ihr wisst ja, im hebräischen Text stehen ja nur die Konsonanten dort, die Vokale stehen nicht drin, die muss man dann noch dazu sprechen, wenn man spricht. Und jetzt weiß man gar nicht, wie eigentlich JHWH ausgesprochen gehört. So richtig, man sagt heute Yahweh oder Yahweh, manche sagen auch Jehova. Ja? Man weiß es gar nicht so richtig und das liegt vor allem daran, weil die Juden es einfach nicht ausgesprochen haben. Immer wenn dort stand JHWH, dann haben sie gesagt Adonai oder Elohim. Also einen anderen Namen Gottes und haben nicht Yahweh gesagt oder wie man es eigentlich gesagt hätte. Man weiß gar nicht genau, wie es eigentlich ausgesprochen gehört. Die erste Stelle in der Bibel, in der der Name Gottes, JHWH, vorkommt, finden wir in 1. Mose 2, Vers 5. Es ist ein ganz lapidarer, kurzer Text. 1. Mose 2, Vers 5. Da heißt es, an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Da steht das erste Mal JHWH. Vorher im Kapitel 1 steht immer Elohim. Ja? Und hier steht auf einmal JHWH, deswegen sagen auch manche Bibelausleger, das ist jetzt hier sozusagen der jahwistische Schöpfungsbericht. Da geht ein neuer Schöpfungsbericht los und der erste Schöpfungsbericht im ersten Kapitel, das sei sozusagen ein anderer Schöpfungsbericht, der vom Elohisten verfasst wurde, also demjenigen, der immer Elohim sagt. Ja, die Juden haben, wie gesagt, diesen Namen so heilig, sie haben gesagt, wir müssen den Namen Gottes heilig halten, das war so die Idee. Und sie haben ihn nicht ausgesprochen, weil sie gesagt haben, der ist so heilig, wir dürfen ihn nicht mal aussprechen. Und haben das dann auch eben vermieden und haben den Namen nicht ausgesprochen. Aber trotzdem, obwohl sie auf diese Art und Weise und auch mit ihrer sehr, sehr intensiven und sehr, sehr ausgearbeiteten und präzisen Sabbatheiligung eigentlich versucht haben, ja, Gott zu heiligen, haben sie ihn doch nicht erkannt, als er Mensch wurde und auf die Erde kam. Und nur die wenigsten haben ihn angenommen und die meisten, auch die bedeutendsten Vertreter der Juden, haben ihn eigentlich abgelehnt. Das heißt, wir sehen, dass an dieser Art der Heilighaltung irgendetwas nicht ganz richtig funktioniert hat. Ja? Sie haben auf der einen Seite, wollten sie Gott ganz heilig halten, aber auf der anderen Seite haben sie nicht erkannt, als er kam. Ja, jetzt gibt es ja Leute heutzutage, die sagen, Gott hat ja diesen Namen in der Bibel sich gegeben und wir sollten diesen Namen auch unbedingt verwenden. Ja? Habt ihr solche Leute schon kennengelernt? Es gibt ja die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Ja? Die sagen, es ist ganz wichtig, dass man Jehova sagt, weil das ist der Name Gottes und das ist so wichtig, dass es sogar in ihrem Namen drin ist, ja? Dieses Prinzip. Wobei es ja, wie gesagt, jetzt eben gar nicht ganz klar ist, ob Jehova eigentlich richtig ist. Wahrscheinlich ist es nicht richtig. Wahrscheinlich ist es irgendwas anderes wie Jahwe oder manche sagen auch Jahuwa sei der richtige Name. Es gibt jetzt so Strömungen, so Trends heutzutage, da gibt es einige Leute, die sagen, wenn wir Gott anbeten, müssen wir Jahuwa sagen, weil alles andere ist verkehrt. Ja? Und Jesus heißt auch nicht Jesus, sondern Jehoshua. Das ist sein Originalname und es stimmt eigentlich auch, also die Leute zu Jesu Zeiten haben Jehoshua zu ihm gesagt. Die sagen, wir müssen heute auch Jehoshua sagen, sonst beten wir Gott nicht richtig an und geben Jesus nicht richtig die Ehre. Also, wenn ihr mich fragt, ich halte davon nicht so viel. Es gibt ja heutzutage so den Trend, dass es sozusagen eine Originalsprache gibt. Also es gibt manche Menschen, die folgen diesem Trend, dass sie glauben, man müsse sozusagen das Urhebräisch verstehen, um überhaupt Gott richtig anbeten zu können. Und man müsse auch diese Sprache am besten verwenden, um Gott richtig anzubeten. Oder das Griechische genauso im Neuen Testament. Aber wir hatten es ja heute Morgen vom Pfingstwunder. Und beim Pfingstwunder war es ja nicht so, dass alle Menschen auf einmal Hebräisch verstanden oder alle Menschen auf einmal Griechisch verstanden, sondern es war ganz anders. Die Jünger waren auf einmal in der Lage, in all den anderen Sprachen zu sprechen. Ja? Allein daran sehen wir schon, dass die Sprache selber als Medium nicht unbedingt das Ausschlaggebende sein kann. Das heißt, ob ich es jetzt auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch oder auf Russisch sage, es ist alles gleich gut, ja? Ohne Frage. Und so ist es auch mit den Namen. Wir haben ja vorhin schon gehört, zum Beispiel Johann oder Johannes ist auf Russisch Ivan, auf Englisch John, auf Französisch Jean oder Yannick, auf Griechisch oder Hebräisch Johanan. Also so gibt es auch für die Namen in den verschiedenen Sprachen dann verschiedene Versionen, das wisst ihr, glaube ich, da brauchen wir jetzt gar nicht lang drüber sprechen. Aber wir wollen jetzt zurück zum Namen des Herrn gehen. Was gibt uns die Bibel für Ausschluss über die Bedeutung des Namens des Herrn? Ich möchte jetzt zwei Szenen herausgreifen. Der Name des Herrn wird über 6000 Mal erwähnt im Alten Testament, also JHWH. Aber ich möchte zwei Szenen herausgreifen, die besonders markant sind. Und die kennt ihr beide auch, aber wenn man solche Texte nochmal liest und nochmal, dann fallen einem immer wieder bestimmte Dinge auf, die einem vielleicht noch nicht aufgefallen sind. Lesen wir 2. Mose 3, ab Vers 12. 2. Mose 3, ab Vers 12. Das ist die Szene am brennenden Busch. Da heißt es, da sprach er, und zwar jetzt ist von Gott die Rede hier, von JHWH, da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und zwar spricht er zu Mose, der ja zweifelt und nicht weiß, was er machen soll und sich so unmächtig und klein fühlt. Und er sagt dann, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten hinausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und wir werden gleich noch eine weitere Szene dann studieren, wo sie wieder an dem Berg sind, nachdem das Volk aus Ägypten zurückgekommen ist. Werdet ihr an diesem Berg Gott dienen? Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, werden sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der Ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Du sollst zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Also das ist ganz interessant, dass hier mit dem Wort, ich will nicht sagen gespielt wird, weil das wäre vielleicht eine kleine Entheiligung, aber es wird mit dem Wort gearbeitet, JHWH, und Gott macht daraus ein Verb. Aber es ist das gleiche Wort wie Jehova, ja, nur als Verb. Und er sagt, der bin ich. Und das ist genau, wenn man das versucht zu übersetzen, dann würde man sagen, es ist der Seiende, der einzig aus sich selbst heraus Existierende, der Geschehende. Ja? Und das gibt eigentlich doch schon einen ersten Hinweis darauf, wer dieser Gott ist. Es ist der, der aus sich selbst heraus existiert, der einfach da ist, ja, den man nicht irgendwie umbiegen kann, den man nicht uminterpretieren kann, den man auch nicht in irgendein etwas hineinpressen kann, sondern er ist einfach der, der er ist. Und das müssen die Menschen akzeptieren. Und so stellt sich Gott vor. Es ist eine ganz interessante Sache hier. Und es ist auch interessant, dass genau dieses Prinzip einfach mit dem Namen Jehova verbunden ist. Jetzt wollen wir die zweite Szene uns anschauen. Mose war also in Ägypten, befreit durch die Macht Gottes, im Auftrag Gottes, das Volk von den Ägyptern zieht durch das Meer und sie kommen dann wieder zurück an den Berg. Und dann sind wir bereits schon in der Zeit, wo die Gesetzgebung stattgefunden hat. Mose hat die 10 Gebote empfangen auf den Tafeln, hat sie aus Zorn zerschlagen, hat dann von Gott den Auftrag bekommen, 2 neue Tafeln zu hauen und wieder auf den Berg zu gehen. Und dann lesen wir in 2. Mose 34, Vers 5 bis 7. 2. Mose 34. Da heißt es: Da stieg der Herr, 2. Mose 34, Abvers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. So. Jetzt ruft er seinen eigenen Namen aus. Jetzt schauen wir mal, wie er das macht. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, also vor Moses Angesicht, und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der 3. und 4. Generation. Das ist der Name Gottes. Jetzt hat er seinen Namen ausgerufen, und zwar in genauerer Form. Ja? Er hat gesagt, ihr wollt wissen, wer ich bin, ihr wollt meinen Namen wissen. Und dann sagt er, ich bin der barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade, Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden. Und so weiter. Das ist mein Name. Ja? Also der Name Gottes ist nicht einfach Jehoshua oder Adonai oder etwas, was ich ausrichtig oder falsch aussprechen kann. Der Name Gottes ist etwas anderes. Das ist ein Charakter. Das ist der Name Gottes. Und wenn wir jetzt noch dran denken, dass ja genau in dieser Szene also unmittelbar in dem Zusammenhang mit seinem Finger diese Zeichen in die Steintafeln reingraviert. Wisst ihr, was so ein graviertes Zeichen im Englischen heißt? Das ist ein Character. Ein Character, das ist ein eingraviertes Schriftzeichen. Und genau das macht er. Ja? Er graviert seinen Namen sozusagen in die Steintafeln ein. Und wenn wir dann lesen, in welchem Gebot, kommt uns doch bekannt vor, er stellt sich vor als derjenige, der Gnade bewahrt an Tausenden, barmherzig und gnädig ist und so weiter und so fort. In welchem Gebot kommt denn das auch tatsächlich vor? Das schreibt er rein in die 10 Gebote. Nicht im dritten, aber im zweiten Gebot steht es drin. Ja? Wir könnten es nachlesen, aber da machen wir es mal schnell. 2. Mose 20, Vers 5. Lesen wir es mal ganz kurz. 2. Mose 20, Vers 5. Da haben wir das zweite Gebot. Da sagt er, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, ja, vor den anderen Göttern, und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten, vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Da sagt er das Gleiche sogar im Gesetz. Ja? Das ist sein Name. Das ist der Name Gottes. Jetzt wollen wir wieder zum dritten Gebot zurückkommen. Gott sagt, du sollst meinen Namen nicht unnütz führen, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Im Englischen steht, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Das ist auch noch eine schöne Übersetzung. Das heißt so viel wie, ja, so eitel aussprechen oder unbedacht einfach, ja. In diesem Wort liegen auch die Bedeutungen Frevel, Missetat, Falschheit, Eitelkeit, Nichtigkeit, Leerheit, all das ist da drin. Wenn ich nun zusammenfassen soll, was der tiefere Sinn dieses Gebotes ist, mal abgesehen davon, dass man tatsächlich nicht einfach Gott oder den Herrn ja, aussprechen soll, ohne dass man sich dabei etwas denkt, dann würde ich sagen, der Hauptinhalt des dritten Gebotes ist es, zur Ehrfurcht zu ermahnen, zur Ehrfurcht zu ermahnen. Und in diesem Sinne steht es auch im Zusammenhang mit den anderen drei Geboten, die da noch von den Geboten 1 bis 4 sich um die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes drehen. Und es steht auch in einem besonderen Zusammenhang mit dem vierten Gebot, dem Sabbatgebot. Da soll man ja auch in besonderer Weise etwas heilig halten, nämlich einen Tag. Der zentrale und umfassende Gedanke der ersten vier Gebote ist es eigentlich, dass Gott um die Liebe und die Ehrfurcht von uns Menschen zu ihm wirbt. Er umwirbt uns. Und außerdem wird uns die Heiligkeit Gottes vor Augen geführt. Und das umfasst einfach viel mehr als, ja, vielleicht nicht unbedacht Gott aussprechen. Es umfasst auch, dass wir natürlich, die wir einer Gemeinde sind, die den Namen Gottes auch vertreten möchte, ja, dass wir das auch tun müssen. Und wenn wir vielleicht, wenn da bestimmte Dinge so nicht miteinander übereinstimmen oder wenn unser Leben manchmal in andere Richtungen geht, dann hat das auch etwas mit diesem dritten Gebot zu tun. Und meine Lieben, worauf ich euch auch jetzt hinweisen möchte in diesem Zusammenhang, ist das Heiligtum. Wir haben ja die Heiligtumslehre und die Heiligtumslehre wird immer als Sonderlehre bezeichnet. Wenn andere Christen die Adventisten begutachten, dann sagen sie, ja, die Adventisten, die sind ganz okay, die haben auch den dreieinigen Gott und die haben auch die Bibel und so weiter, aber sie haben schon ein paar Sonderlehren. Und als eine der seltsamsten Sonderlehren neben dem Sabbat wird immer die Heiligtumslehre genannt. Ja? Das ist eine Sonderlehre. Die erzählen immer was vom Heiligtum und damit können viele anderen Christen nicht so viel anfangen. Aber dieses Heiligtum ist nicht nur etwas, was bei uns auch dabei ist, sondern die Vorstellung vom Heiligtum ist immens wichtig für unser gesamtes Verständnis, wer Gott ist und was Gott ist. Nicht umsonst kommt es ständig vor. Ja? Mose muss dieses Heiligtum bauen nach dem Vorbild, was ihm gezeigt ist im Himmel. Und immerzu rekurrieren die Propheten auf das Heiligtum. Wir haben heute Morgen den Text gehört aus Jesaja 6, ja, wo diese Heiligtumsszene beschrieben wird. Heilig, heilig, heilig. Warum sagen die dreimal heilig, die Engel? Es gibt das Heilige, es gibt das Allerheiligste, das ist das Kedesh, Kedesh, das zweimal Heilige. Ja? Und das Heiligtum Gottes im Himmel, das ist Kedesh, Kedesh, Kedesh. Das ist das Allerheiligste des Heiligen sozusagen. Das ist die Steigerung. Ja? Und das möchte Gott uns klar machen, dass er in einem Heiligtum lebt und dass sein Sohn der Hohepriester dieses Heiligtums ist. Das ist etwas ganz, ganz Bedeutendes, auch für unser Leben hier. Denn wenn wir mit der Gottheit in Verbindung treten, müssen. Ja, wenn ihr Gott anbeten wollt, heißt es, müsst ihr ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist schon ganz wichtig. Wir können nicht einfach sagen, mit Gott umgehen wie mit einem Kumpel und sagen, super, dass du einer von uns bist und wir einer von euch. Das möchte Gott nicht. Ja? Gott möchte uns zeigen, wie heilig er ist, um uns auch gleichzeitig vor Augen zu führen, was für eine unglaublich große Tat es war, dass sein Sohn auf die Erde gekommen ist und Mensch geworden ist, weil er so heilig ist, wie er eben ist. Lasst uns noch einen letzten Text aufschlagen in Jesaja. Jesaja Kapitel 43 und dort den ersten Vers. Jesaja 43, Vers 1. Da heißt es: Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und jetzt gibt es den Menschen wieder zurück in ganz liebevollen und positiven Sinne und sagt: Wenn du meinen Namen anrufst, dann rufe ich dich bei deinem Namen. Und ich glaube, das dürfen wir uns ganz reell vorstellen. Wir dürfen wirklich glauben, dass er eines Tages zu uns sagt: Benny, komm her zu mir. Ja, stellt euch das mal vor. Das ist unglaublich. Er nennt uns bei unserem Namen. Ja? Er sagt: Alexander, endlich sind wir beieinander. Ja? So lange habe ich auf dich gewartet und du auf mich. Und so wird er das mit jedem von uns machen, wenn wir seinen Namen vorher geheiligt haben, wie es im Gebot steht. Aber es hat auch noch eine übertragende Bedeutung. Wir haben gerade schon gelernt, dass unsere Namen nicht einfach nur eine Anreihung von schön klingenden Buchstaben ist, sondern sie haben eine Bedeutung. Ja? Und wenn Gott sagt, er ruft uns bei unserem Namen, und er sagt hier auch Israel, ich rufe dich bei deinem Namen, dann meint er, ja, was heißt denn eigentlich Israel? Das ist die Bedeutung von Israel. Sieger, Überwinder, Streiter Gottes. Ja? Wenn er uns bei unserem Namen ruft, dann sind wir alle Israel und dann will er uns sagen, ihr seid Überwinder, ihr habt euch für mich entschieden. Es ist eine Anerkennung dafür, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, unser Ich hintanzustellen und Jesus vorne hinzustellen in unserem Leben. Ja? Und dann kommt eines Tages eine Belohnung, eine Anerkennung und er ruft uns bei unserem Namen und er sagt, du gehörst auch zu Israel und du und ihr alle. Und das ist, denke ich mal, ein wunderbarer Moment. Ja, liebe Geschwister, wenn wir diesen Heiligtumsdienst richtig verstanden haben, da gibt es einen Altar. Und auf diesen Altar muss man etwas legen. Ja? Wir müssen etwas auf diesen Altar legen. Wir müssen bereit sein, alles auf diesen Altar zu legen, und was wir sind, was wir haben. Das heißt nicht, dass Gott uns alles nimmt, aber wir müssen bereit sein, alles auf diesen Altar zu legen, egal was es ist. Und wenn wir die Heiligkeit Gottes und das ganze himmlische Heiligtum richtig verstehen wollen, dann müssen wir auch im übertragenen Sinn verstehen, ja, dass Gott uns viel lässt, er segnet uns, er gibt uns viel, er gesteht uns auch viel zu. Wir können ihn auch um Dinge konkret bitten und er gibt es uns auch. Ja? Aber wir müssen bereit sein, grundsätzlich alles auf diesen himmlischen Altar zu legen. Und das größte Beispiel, was in dieser Hinsicht uns gegeben wurde, was war das? Einer, der etwas auf den Altar bereit war zu legen? Abraham, ja. Er hat seinen Sohn auf den Altar gelegt, er hat ihn zurückbekommen, ja. Großartige Erfahrung, aber das war sein Glaube. Er war bereit, alles auf den Altar zu legen, auch sein Allerliebstes, und ja, hat dann mehr zurückbekommen, als er sich je hat träumen lassen. Und das ist für uns aufgeschrieben, denn auch wir, uns möchte Gott einmal alles zurückgeben und noch viel mehr, wenn wir bereit sind, alles auf seinen Altar zu legen. Amen.